SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der zweiten von 31 Folgen des Romans Djinns von Fatma Aydemir. Hüseyin hat sich eine Eigentumswohnung in Istanbul gekauft. Fast 30 Jahre lang hat er dafür in Deutschland am Schmelzofen geschuftet. Jetzt ist die Wohnung fertig eingerichtet, alles ist bereit. Nächste Woche soll die Familie nachkommen, Emine und die Kinder. Dann wird er ihnen die Wohnung präsentieren. Hüseyin malte sich in allen Farben aus. Doch dann überkommt ihn plötzlich ein Schmerz, so scharf, wie er ihn noch nie erlebt hat. Er sackt im Flur seiner neuen Wohnung zusammen. Die Nachbarin kommt, ruft einen Krankenwagen und fährt ihm mit einem nassen Lappen über die Stirn. Und der Schmerz verschwindet, versinkt. Es liest Sesede Tashian.
Hüseyin, du weißt, das hält nur einen Moment, dass er weg ist. Du weißt, er wird zurückkommen, jetzt gleich. Der Schmerz wird zurückkommen. Du kannst nicht sagen, woher du dieses Wissen hast, woher du das so genau weißt. Aber der nächste Krampf wird sicher kommen und er wird ungeheuer stark sein. Er wird dich weit wegtragen von hier. Du weißt das. Also nutzt du die klaffende Leere in deinem Brustkorb. Nutzt die letzte Kraft, die du in dir finden kannst, um deine Lippen zu bewegen. Die fahle panische Halime sieht dich fragend an, nähert dann ihr Ohr deinem Mund, um besser verstehen zu können, was du zu sagen hast. Du murmelst es, ein Wort, und Halime fragt, wie bitte, wie bitte? Doch du kannst nicht mehr. Du siehst einen Schatten auf die Wand fallen und du spürst kalte Schweißperlen in deinem Nacken. Aber du musst dich nicht fürchten, Hüseyin. Dieser Schatten, das bin nur ich. Ich verspreche dir, ich werde hier bleiben, in diesem Haus, in deiner Wohnung. Und ich werde über deine Familie wachen, wenn sie ja eintrifft. Ich gebe dir mein Wort, Hüseyin. Ich verspreche es dir. Für dich aber ist es nun Zeit zu gehen. Daran kann nicht einmal ich etwas ändern. Hab keine Angst, Hüseyin. Komm, atme ein. Nimm einen kleinen Atemzug. Nur so viel Luft, wie du brauchst, um wieder Herr über dich selbst zu sein. Um deine Worte zu flüstern. Du hast sie dir ein Leben lang für diesen Moment aufgehoben. Und eigentlich willst du sie noch nicht sagen, weil du noch gar nicht aufgeben willst. Doch es liegt nicht mehr in deiner Hand. Nichts liegt mehr in deiner Hand, Hüseyin. Und du willst es tun, bevor es zu spät ist. Du atmest ein, um loslassen zu können, um selbst entscheiden zu können, dass es der Moment ist, loszulassen. Du atmest ein und flüsterst, Ich schehedü en la ilaha illallah.
Ümit. Der Anruf kam in der Nacht. Ein Schrei. Ümit war sich nicht sicher, ob der Schrei nicht aus einem seiner Träume stammte, die ihn in letzter Zeit ständig mit einem Knoten in der Kehle weckten. Er blieb liegen, bis er irgendwann die Wohnungstür aufgehen und Hakans Stimme hörte. Auf nackten Füßen tapste er aus dem Zimmer und sah alle versammelt. Peri, Hakan, seine Mutter, mitten in der Nacht. Mit steinernen Gesichtern saßen sie im Wohnzimmer und bemerkten Ümit nicht einmal.
Wie konnte das passieren? Einfach so. Warum haben sie ihn nicht gleich nach Deutschland gebracht? Wie denn? Mit einem Hubschrauber? Was sollte das ändern? Die haben keine vernünftigen Ärzte. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, murmelten sie sich in der dunklen Wohnung zu, bis die Sonne aufging und die Wirklichkeit einkehrte. Baba war tot. Sie mussten hin, sofort. Finde mal einen Istanbul-Flug mit 4 freien Plätzen mitten in den Sommerferien. Kannst du vergessen. Schluchzend telefonierte Peri alle Reisebüros ab. Ihr Gesicht verknautscht und voll mit Glitzer, als wäre sie gerade von einer ihrer Partys zurückgekommen. Hakan rauchte auf dem Balkon mit angestrengter Stirn eine nach der anderen. Und Ümits Mutter? Ümits Mutter bestand nur noch aus zerfallenen Gliedern, die auf dem Sofa verteilt herumlagen, wie Gulasch. Unmöglich, sie jemals wieder sinnvoll zusammenzusetzen. Peri fand einen Flug von Frankfurt statt Stuttgart, 3 statt 4 Plätze. Hakan machte sich ein Red Bull auf und telefonierte nach einem weiteren Flug. Ümit freute sich heimlich, dass er den Termin bei Dr. Schumann verpassen würde und schämte sich sofort für diesen Gedanken. Der Sohn von Feraye Teyze aus dem Nachbarhaus fuhr sie in seinem 3er-BMW durch den Stau. Sie flogen mit einer Fluggesellschaft, von der sie noch nie gehört hatten, und ließen das Essen, Würstchen mit Brei, unberührt wieder einsammeln. Ümits Mutter und Peri weinten unentwegt weiter. Ümit schaute aus dem ovalen Fenster in die Wattewolken und dachte über die tektonischen Platten nach, von denen er im Erdkundeunterricht gehört hatte. Er schwebte über den Kontinent, landete holprig an dessen äußerstem Ende und die Leute um ihn herum klatschten in die Hände. Da war die Sonne gerade am Untergehen, 20 Kilometer vor Asien. Und nun scheint sie schon wieder, völlig unbekümmert davon, dass gerade ein Leben zu Ende gegangen und eine Familie zerbrochen ist. Sie klebt am Fenster und kratzt an Ümits Augenlidern. Von draußen dringt ein Rauschen von tausenden laufenden Motoren herein und Ümit liegt in dieser fremden Wohnung, die ihm seinen Vater genommen hat, und wünscht sich, dass die Welt ihm eine Pause gönnt. Nur kurz. Dass sie einfach stehen bleibt, damit er versuchen kann, sich auf alles Kommende vorzubereiten. Oder einen Plan zu schmieden, wie er sich von hier wegschleichen kann. Oder eigentlich will er einfach nur allein in diesem nach frischer Farbe riechenden Zimmer liegen bleiben und den Tag an sich vorbeiziehen lassen, ohne dass ihn irgendwer stört. Er hält die Augen geschlossen, drückt sie fest zu, versucht an jenen schwerelosen Ort zurückzukehren, den er manchmal beim Einschlafen erreicht. Kurz bevor er richtig wegtritt, ausgeknipst, verloren dahintreibend durch die endlos dunklen Schatten eines dicht bewachsenen deutschen Waldes, kurz davor gibt es diese Spanne zwischen Schlaf und Nichtschlaf, die ihn in Samt hüllt und vom Boden trennt und langsam wegträgt und die seine Mutter Schekerleme nennt, Zuckerschlaf. Aber es ist zwecklos. Die Hitze grillt Ümit im Bett. Auf seiner Zunge liegt ein Metallgeschmack, von dem er nicht sagen kann, wo er herkommt. Er erinnert Ümit auf seltsame Weise an seine Kindheit. In der Küche klappert es, im Nebenzimmer reden sie, auf der Straße unten hupen Autos und quillt Musik aus den Geschäften. Alles besser als das irre Geheule gestern Abend. Er öffnet vorsichtig die Augen. Die Zimmerdecke hat die Farbe von Vanilleeis. Ümit könnte kotzen. Überhaupt, dass alles an der Wohnung so nach neu duftet, dass alles hier belebt werden will. Sie wird niemals belebt sein, diese Wohnung. In ihr wohnt der Tod. Ümit sieht rüber zum leeren Bett. Das grüne Laken liegt immer noch hübsch gefaltet auf dem ausgezogenen Schlafsofa. Hakan ist also nicht gekommen. Er wollte doch den Nachtflug aus Straßburg nehmen. Hoffentlich schafft Hakan es pünktlich zur Beerdigung, denkt Ümit. Er will auf keinen Fall allein dort sein, mit seiner weinenden Mutter und seiner weinenden Schwester, denen er gern helfen möchte, doch er weiß einfach nicht wie. Hakan kann solche Dinge. Er wird bestimmt bald hier aufkreuzen. Mit seinen auf 3 Millimeter getrimmten Haaren, einer frischen Rasur, dem jede Nervosität mit Kaugummi wegkauenden breiten Kiefer und wird dann alle zumindest etwas beruhigen, seine Mutter in den Arm nehmen, Peri auf die Schulter klopfen und Ümit wird daneben stehen und zugucken und dann wie immer versuchen, alles genauso zu machen. Der Raum ist stickig, Ümit kann kaum Luft holen. Aber er will noch ein bisschen bei sich bleiben, hier auf dem Schlafsofa, bevor er rausgeht zu Peri und seiner Mutter. Als sie am Abend zuvor mit dem Taxi vom Flughafen ankam, stand unten auf der Straße bereits ein Haufen Männer, die gelangweilt Kette rauchten und dem Taxifahrer eilig die Koffer abnahmen, um sich nützlich zu machen. Oben vor der Wohnungstür stapelte sich ein riesiger Berg von staubigen Omaschuhen, halb offen, schwarz, braun, dunkelblau, aus Leder oder Plastik, das so aussah wie Leder. Drinnen saßen dicht an dicht bestimmt 50 Frauen, die beteten und weinten und beteten, als hätten sie all die Jahre das Tränenvergießen genauso einstudiert wie ihre Gebete. Die Männer verzogen sich wieder runter vor die Tür. Wer zum Teufel waren diese Leute? Wie hatten sie das von Ümits Vater so schnell erfahren? Wer hatte sie hierher bestellt? Ümit floh so schnell wie möglich ins Bad und schloss sich ein, um den dumpfen Klagen aus dem Zimmer nebenan zu lauschen, während er zitternd auf dem Wannenrand saß. Die am lautesten weinte, war nicht seine Mutter. Er konnte die Stimme niemandem zuordnen. Sie klang nach einem verrückt gewordenen Affen. Als Ümit irgendwann den Schlüssel umdrehte, vorsichtig die Tür öffnete, den dunklen Flur durchquerte und langsam in den überfüllten Raum trat, den sein Vater als Wohnzimmer eingerichtet hatte und der jetzt ganz schrecklich nach alte Frauenschweiß roch, sah er, dass der verrückte Affe seine Tante Aische war. Er erkannte sie an ihrem linken Auge mit seinen weißen Wimpern und der fehlenden Braue. Es wirkte irgendwie nackt. Ümit sah, dass das Auge selbst auch eine andere Farbe hatte als das rechte. Komisch, dass Aische Jenge so sehr weinen musste. So nah konnte sie ihrem Schwager doch nicht gewesen sein. Ümits Vater hatte nur selten von seinem Bruder Ahmed und dessen Frau Aische gesprochen. Nie waren die beiden zu Besuch gekommen, nie riefen sie an, nicht mal zum Beisam. Ümit kannte Aische von einem Schwarz-Weiß-Foto, auf dem sie und Ahmed Amja Arm in Arm vor einem Rosenstrauch posierten. Das musste nach ihrem Umzug nach Wien gewesen sein. Und auch Ümits Eltern hatten solche Bilder, aus ihren frühen Tagen in Rheinstadt, vor Blumenanlagen oder neben dem Springbrunnen in der Poststraße. Ümit mochte diese Bilder sehr und hatte sie immer wieder betrachtet. Vielleicht, weil sie von einer Suche erzählten, einer Suche nach Schönheit in einem neuen Leben. Dick und mächtig saß nun also Aische Jenge im Schneidersitz mitten im Wohnzimmer, zwischen zwei Frauen, die wie ihre Leibwächterinnen wirkten und geduldig die Steine ihrer Gebetsketten abzählten. Die zwei waren die einzigen, die nicht weinten. Ihre Körper waren in lange, schwarze Gewänder gehüllt, die wie Bettlaken aussahen und nur ihre kugelrunden Gesichter freiließen. Aisches Kopftuch dagegen war längst auf ihre Schultern verrutscht. Sie schlug die Hände immer wieder auf ihre Knie und stieß rhythmische Schreie aus. »Vielleicht fürchtet sie«, dachte Ümit, »dass sie die Nächste sein wird. Vielleicht weint sie deshalb so viel.« Oder sie weinte immer noch ihrem eigenen Mann nach, der erst letztes Jahr gestorben war. Ümit guckte sich nach seiner Mutter und Peri um und merkte zugleich, wie er selbst langsam zum Zentrum der Aufmerksamkeit wurde, ohne dass er sich dagegen wehren konnte. Die vielen Frauen, die rundum auf Klappstühlen und dem Boden saßen, rappelten sich nach und nach alle hoch, standen in Zeitlupe auf, kam auf ihn zu, wie die Zombies in den Filmen, die Hakan manchmal nachts schaute. Sie bildeten eine Zombie-Warteschlange, um ihm alle nacheinander mit ihren feuchten Küssen und Umarmungen ihr Beileid auszusprechen, manche von ihnen in einer Sprache, die Ümit nicht verstand. Alle rochen sie gleich, nach Kolonia und Mundgeruch. Ümit versuchte, jedes Mal ein Spalt Luft zwischen seinem mageren Oberkörper und den warmen, weichen Brüsten der Frauen zu lassen, vergeblich. Aus dem Augenwinkel suchte er nach Paddy, fand sie schließlich und wollte ihr ein Zeichen geben, ihn zu retten. Doch Paddy stand einfach nur in der Ecke und starrte auf ihre Füße. An der Art, wie sie sich angewidert mit dem Handrücken über die Wangen strich, erkannte er, dass auch sie in diesen Beileidsstrudel geraten war. Trotzdem kam Ümit sich unendlich einsam vor, inmitten der fremden Frauenküsse. Er fühlte sich wie ein kleiner Waisenjunge, den die ganze Welt beweinte und bemitleidete, weil er es niemals zu etwas bringen würde ohne die schützende Hand seines Vaters über seinem Kopf. Ein Verlierer. Ümit liegt immer noch im Bett. Er hört Gesprächsfetzen und Schritte aus dem Flur, in dem also sein Vater gestorben ist. Die Luft im Raum steht und glüht, sie ist unerträglich. Ümit will sich bewegen, aber er schafft es nicht. Er liegt in seinem eigenen klebrigen Saft. Er muss an die fremde Sprache der Zombiefrauen denken und daran, dass seine Mutter gestern auch mit ihnen darin sprach. Warum weiß Ümit nichts davon, dass seine Mutter eine Fremdsprache kann? Warum hat er sie vorher nie gehört? Er dachte immer, seine Mutter könne nur Türkisch und ungefähr 3 Worte Deutsch. Und plötzlich stand sie da und hat geantwortet, und Ümit wusste nicht, was sie sagte. Wo hat sie das gelernt? Ümit vermutet, dass es Kurdisch war, weil ja auch in den Nachrichten ständig von Kurden die Rede ist, wegen der Festnahme von diesem Öcalan. Aber wie kann es sein, dass Ümit nicht mitbekommen hat, dass seine Mutter kurdisch ist? War es sein Vater etwa auch? Was sind dann seine Geschwister und Ümit selbst? Hat er einfach nie richtig zugehört, wenn man darüber gesprochen hat? Hat er wieder vor sich hingeträumt? Mit 15 muss man doch wissen, was man ist. Ümit kann doch jetzt nicht einfach hingehen und fragen, Anne, sind wir Kurden? Das ist doch absurd und peinlich. Sowas weiß man doch. Er schafft es aufzuspringen. Er macht es schnell, kippt das Fenster und greift nach seinem Walkman, bevor er wieder unter sein Laken schlüpft. Er hat sich zu rasch bewegt. Der Raum dreht sich. Ümits Kopf wird schwer. Der Metallgeschmack liegt nun nicht mehr nur auf seiner Zunge. Das Metall breitet sich in Ümits Gehirn aus. Jeder Atemzug seines Körpers wirkt mechanisch. In seinen Ohren quietscht es, als ob seine Gedanken Scharniere wären, die seit langem nicht geölt wurden. Ümit seufzt und schmeißt den Walkman an, um das Quietschen zu übertönen. Biggie ruft, "And if you don't know, now you know," in Ümits blechernen Kopf hinein. Die Kassette hat Hakan ihm letztens geschenkt, kurz bevor er ausgezogen ist. Erst freute sich Ümit darüber, dass er das Zimmer nicht mehr mit seinem großen Bruder teilen musste. Aber sobald Hakan weg war, überfiel Ümit eine seltsame Angst. Was, wenn er im Schlaf erstickte und es keiner mitbekam? Wenigstens darf er sich hier wieder mit Hakan ein Zimmer teilen, wenn Hakan überhaupt noch auftaucht, logisch. Ümit spult die Kassette zu Mariah Carey vor. Die war natürlich nicht auf Hakans Kassette, gar nicht sein Ding. Ümit hat eines von Hakans langweiligeren Liedern mit The Beautiful Ones überspielt, als es im Radio lief. Leider spricht beim Höhepunkt des Songs, als Mariah und Drew Hill um die Wette singen, der Moderator rein. Deshalb hat Ümit sich vorgenommen, das Butterfly-Album hier zu kaufen. Perry hat erzählt, dass es in der Türkei Läden gibt, in denen man sich Kassetten mit allen möglichen Liedern zusammenstellen lassen kann oder einfach Kopien von Alben kaufen, für bloß 1 Mark oder so. Ümit weiß solche Dinge nicht. Er war 9, als er das letzte Mal in der Türkei war. Er erinnert sich nur noch an die Zuckerkristalle auf den Highlife-Keksen und an das kleine Mädchen, das vor dem Laden mit den Keksen von einem LKW überrollt wurde. Ihr Körper, den sie vor Ümits Augen einsammelten, war so klein und zart wie der eines leblosen Vogels am Straßenrand. Normalerweise muss Ümit immer weinen, wenn er an das Keksmädchen denkt. Und meistens auch, wenn er diesen Song von Mariah Carey hört. Doch seit der Nachricht ist alles anders. Seit dem Anruf gestern, seit dem Schrei in der Nacht, oder nein, eigentlich erst genau seit dem Moment, in dem Ümit verschlafen ins Wohnzimmer trat und seine Familie oder das, was von ihr übrig war, Tränen überströmt und unter Schock vor ihm saß, kann Ümit selbst nicht mehr weinen. Er malt sich aus, dass er von nun an jemand anderes sein wird, denkt, dass der Verlust da ist, dass er ihn bloß noch nicht spürt. Er ist noch nicht in seinem Körper angekommen. Nichts tut Ümit weh. Da ist nur dieses Gefühl Reue. Ümit muss ständig an diesen Tag denken, an dem sein Vater bei einem von Ümits Heimspielen am Rand des Fußballplatzes stand und ganz allein dort von der Seitenlinie aus plötzlich brüllte, »Saldır, koş oğlum!« Und Ümit rannte weiter und schaute nicht zu seinem Vater und hatte den Kopf voller pochender Gedanken und schämte sich, dass sein Vater ihm über den ganzen Platz hinweg auf Türkisch Befehle zubrüllte, statt mit den anderen Vätern gemütlich herumzustehen und einen Radler zu trinken und ab und zu etwas auf Deutsch zu brüllen. Er schämte sich dafür, dass sein Vater einfach so auf dem Rückweg vom Einkauf vorbeigeschaut hatte, mit einer vollen Einkaufstüte in der Hand, einer Aldi-Tüte, ausgerechnet und alles, was Ümit nicht wollte vor den anderen war, mit dieser Aldi-Tüte in Verbindung gebracht zu werden. Am selben Abend hat Ümit seinen Vater gebeten, nicht mehr zu seinen Spielen zu kommen. Er stand schüchtern in der Küche, die Hände in den Hosentaschen und sagte, »Baba, du lenkst mich vom Spielen ab.« Doch sein Vater wusste genau, worum es ging, und warf Ümit diesen Blick zu, von dem Ümit sich jetzt wünscht, es hätte ihn nie gegeben. Da ist eine Leere, die ist schon seit einer ganzen Weile da, auch als sein Vater noch lebte. Bestimmt wird Ümit sich daran gewöhnen, dass sein Vater weg ist. Man gewöhnt sich schließlich an alles. Aber wie lange dauert sowas? Und noch wichtiger, wann werden sich die anderen daran gewöhnen? Wann wird Ümit wieder mit seiner Mutter reden können, ohne die Angst in ihren Augen zu fürchten? Denn seit gestern schaut sie so, als sei sie die ganze Zeit in Panik. Vielleicht in Panik darüber, dass sie nicht weiß, ob sie den Schmerz überleben wird. Wird Ümit seinen Vater erst dann vermissen können, wenn er sich nicht mehr um seine Schwester und seine Mutter sorgen muss, die beide geradezu den Verstand verlieren seit diesem Anruf in der Nacht? Sie sind am Flughafen zusammengebrochen und im Flugzeug zusammengebrochen und bei der Passkontrolle zusammengebrochen und am Taxistand zusammengebrochen. Sie waren zwischendurch so fertig beide, dass sie einander in der Hocke umarmen mussten, um nicht zwischen dem Müll verloren zu gehen, der den Boden bedeckte. Und Ümit erstarrte jedes Mal und senkte den Blick, versuchte sich so unauffällig wie möglich zu verhalten, wie ein gedankenverlorener Fremder, der nur zufällig gleich bei diesen zwei kaputten Frauen stand und wünschte sich weg, ganz woanders hin oder nur 10 Meter weiter, weil die Welt irgendwas von ihm zu erwarten schien, zu dem er nicht imstande war. Tod. Er ist tot. Was ist das überhaupt? Tod. Ein Zustand wie Schlaf, nur länger, endlos, wie ein Traum, nur ohne jene Treppenstufen, die man manchmal hinabstürzend erwacht, ein Zuckerschlaf. Stirbt man nicht sowieso das gesamte Leben über ständig, weil man doch jeden Morgen als anderer Mensch aufsteht, jeden Tag etwas ängstlicher, trauriger, als jemand, der an noch weniger glaubt? Ist die Person, die Ümit gestern war, nicht auch gestorben über Nacht? Kann man jemals zu derselben Leichtigkeit zurückfinden, die man im Alter von, sagen wir mal, 10 Jahren in sich spürte? Nein? Wo ist dieser Junge dann jetzt? Wo? Ümit zieht sich die Bettdecke über den Kopf und denkt an Jonas. Eigentlich hat Ümit Dr. Schumann versprochen, dass er jeden Gedanken an Jonas von sich wegschieben wird, wie eine unwillkommene Gedankenwolke. Dass er, wenn es ihm schwerfällt, an dem Gummiband zupfen wird, das er normalerweise am Handgelenk trägt, an diesem dünnen Gummiband, wie sie manchmal um grüne Zwiebeln gewickelt sind im Supermarkt. Dr. Schumann hat es ihm in die Hände gelegt, als sei es ein kostbares Geschenk, ein wichtiges Instrument, um das Gedankenkarussell in seinem Kopf zu stoppen. Aber Dr. Schumann ist weit weg und das Gummiband liegt in einem Mülleimer am Frankfurter Flughafen. Ümit ist in dieser Trauerwohnung hier gefangen und das Einzige, was ihn von ihr wegbringen kann, ist das Karussell. Das Lachen in Jonas Augen, wenn er ein Tor geschossen hatte. Nach dem Spiel gratulierte Ümit ihm immer mit einer flüchtigen Umarmung, die sich dann in der Nacht 1000 Mal in seinem Kopf wiederholte und jedes Mal veränderte, inniger und länger wurde, bis Ümit und Jonas schließlich mitten auf dem Spielfeld lagen und ihre Körper aneinander rieben, als wollten sie ein Feuer machen. Ümit versucht sich an den Geruch von Jonas' Trikot zu erinnern, an dem er manchmal in der Kabine roch, wenn alle in der Dusche waren. Jonas' Schweiß roch wie Juicy Fruit. Ümit lässt seine Hände in die Unterhose gleiten, doch nichts passiert.